Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal traf es eine Person, die ich einmal vor langer, langer Zeit persönlich treffen, kennenlernen durfte. Danach ebenso viele Jahre lang nur noch aus der Ferne so mitbekam und dann jetzt auf der Gamescom ganz frisch nochmal erwischt habe. Und jetzt haben wir uns zum Gespräch verabredet, nämlich Joachim Hesse. Joachim Hesse ist ein, und es ist immer ein komisches Wort, finde ich, aber in dem Fall trifft es tatsächlich zu, ein Urgestein. Ich spreche es einfach mal aus, ein Urgestein des deutschsprachigen Spieljournalismus, denn der gute Herr ist schon seit Ende der 90er mit dabei. Powerplay, PC Games, PC Action, Spieletipps, das alleine sind seine spieljournalistischen Stationen. Später darauf kamen noch andere Dinge dazu, gemeinsamer Podcast mit Erik Range alias Kronk. Heute arbeitet er in einer Agentur namens Dark Origin an ganz unterschiedlichsten Dingen. Also ein ganz bewegter Lebenslauf, der sich weit über ein Jahrzehnt in die Vergangenheit erstreckt. Um Gottes Willen, wir haben ja nicht 2014, sondern 2024. Oh Gott. Weit über 20 Jahre in die Vergangenheit erstreckt. Entschuldigt, manchmal vergesse ich, dass Zeit vergeht. Also, der gute Herr ist schon lange mit dabei. Und es gibt die Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit, dass ihr bei Joachim Hesse vielleicht noch mit der Stirn gerunzelt habt, weil ihr ihn eigentlich unter einem anderen Namen kennt. Und auch das wird Thema sein, denn Joachim Hesse hat sich vor langer, 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 langer Zeit einen Nickname, sage ich mal, zugelegt, der stellenweise prominenter ist als sein eigentlicher Name, nämlich Onkel Jo. Onkel Jo ist ein Spitzname, der sich selbst gegeben hat, wie gesagt, und der auftaucht von inoffiziellen Forenbeiträgen bis hin zu Pressemeldungen rund um seinen beruflichen Werdegang, Bauchbinden und so weiter und so fort. Also das ist ein Name, der ganz prominent mit ihm gemeinsam auftaucht. Und auch deswegen hat es mich sehr interessiert, ihn zu fragen, was hat es denn eigentlich damit auf sich? Ist das einfach ein Spitzname? Ist das eine Kunstfigur? Ist das eine Person, hinter der er sich da verbirgt? Das war eine der Fragen, die ich ihm gestellt habe, neben natürlich auch der Zeitreise, die wir gemacht haben, zurück zu seinen Anfängen, seine ersten Bewerbungsgespräche in einer Spieleredaktion, jawohl, plural, seine Erfahrung im Spielejournalismus selbst und wie er in den letzten, jetzt sage ich es richtig, 20 Jahren plus den Wandel im Spielejournalismus so mitbekommen und miterlebt hat, der Wechsel von Print zu Online, immer mehr Schwerpunkt auf Video, später auch Podcast und so weiter und so fort. Es war ganz interessant. Außerdem habe ich ihn angesprochen auf ein ganz besonderes Interview, das er geführt hat. Das ist eigentlich, also wenn man das komplette Werk von Joachim Hesse alias Onkel Jo vor sich hat, ist das jetzt kein Interview, das jetzt besonders heraussticht, aber in Vorbereitung auf dieses Gespräch hier habe ich mich natürlich auch mit seiner Arbeit nochmal genauer auseinandergesetzt und kam eher zufällig auf dieses Video, das ist ein Interview mit der Sängerin Lena Meyer-Landrut von vor über 10 Jahren, anlässlich des Releases von The Evil Within. Und dort war Lena als, Promofigur mitgebucht, um dort bei so einem Anspielevent Interviews zu geben. Und Joachim Hesse hat sie auch interviewt. Und da gibt es auf YouTube ein Video davon. Und wir werden im Gespräch näher darauf eingehen, warum ich das so besprechenswert fand. Und dann stellte sich heraus, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass Joachim gar keine Ahnung mehr hat, von was ich spreche, aber auch ihn scheint dieses Interview bis heute so ein bisschen zu beschäftigen. Und das war dann ein richtig kleiner Glücksgriff, dass wir beide damit so viel anfangen konnten. Naja, werdet ihr dann hören, wenn wir im Gespräch soweit sind. Ich fand das alles ganz toll. Ja, ansonsten, ja, also ihr habt das Gespräch sehr genossen. Es ist immer schön, Menschen mal hier in dem Format persönlich zu treffen und mit ihnen zu sprechen, wenn man sie davor eigentlich nur im Rande oder viel zu kurz mal erlebt hat. Deswegen habe ich das sehr genossen. Da wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß damit und verbleibe mit einem ganz kleinen letzten Hinweis. Wenn ihr wollt, dass noch viele andere Menschen aufmerksam werden auf dieses tolle Programm von OrkiCool, dann lade ich euch herzlich ein, Freunden, Familie, Bekannten, Haustieren von der Existenz dieses Podcasts zu erzählen. Ein anderer Weg wäre, Podcast-Bewertungen rauszuhauen bei Apple Podcasts, bei Spotify und so weiter und so fort. Ich dachte, ich sag einfach mal wieder Bescheid. dass es auch diese Möglichkeit gibt, auf diese Weise OrkiCool was Gutes zu tun, entweder über die Sternchenbewertung oder natürlich, wenn ihr Teil des Steady-Programms werdet und dann jede Woche dienstags und freitags noch extra Podcasts ins Herz geschoben bekommt von mir und meinem Team, die sich drehen um Spiele und Spielekultur. Findet ihr alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Joachim Esse, Onkel Jo und mir. Ich möchte aber an einem ganz speziellen Punkt anfangen, nämlich an einem, an dem wir uns getroffen haben, jetzt ganz unversehens und als wir auch schon in der Planung waren für diese Aufnahme hier, und zwar auf der Gamescom. Die liegt jetzt zum Zeitpunkt unseres Aufeinandertreffens hier schon wieder, boah, ein paar Wochen zurück, was ist es, 3 oder was? Na, irgendwie so 3-4 Wochen. Und für mich, und da kommt jetzt gleich eine Frage in deine Richtung im Anschluss, für mich ist das immer so, wenn die Gamescom erstmal erledigt ist, dann fühlt sich das restliche Jahr an wie so hangabwärts Fahrradfahren. Es ist alles mit diesem sehr viel leichter, die Zeit vergeht wie im Fluge. Es ist alles so, als wäre so ein Brocken vom Herzen gefallen, obwohl die Messe selbst ja auch immer schön ist. Geht's dir auch so? Hast du auch dieses Gefühl, was ich gerade beschrieben habe?
Ich kenne auf jeden Fall das Gefühl. Ich hatte das tatsächlich früher noch mehr bei der E3, weil die war ja noch einen Monat vorher oder 2 Monate vorher und da wurde dann immer schon so alles vorgestellt. Also wenn du auf der E3 warst, hast du schon gewusst, welche Spiele dich in den nächsten 12 Monaten erwarten und konntest gar nicht mehr so richtig überrascht werden. Und bei der Gamescom, das war so ein bisschen, da wurde das wieder aufgewärmt, nochmal ein paar Updates gezeigt, neue Version, neues Level oder so, aber es gab sehr wenig Neuankündigungen. Und wie du es jetzt sagst, es ist dieses Jahr ein bisschen anders, dadurch, dass die E3 inzwischen ja tot ist und sich das alles so auf andere Messen verteilt hat, hat natürlich auch die Gamescom ein großes Stück vom Kuchen da abbekommen. Und ja, auch für mich fühlt sich jetzt an, als wäre ich gut informiert und kann getrost in die nächste Zeit gucken, wobei es kommen immer Überraschungen.
Ne? Ja. Was bedeutet denn so die Gamescom überhaupt noch so für dich? Es würde mich mal brennend interessieren, weil du bist ja jetzt schon Ewigkeiten in dieser Branche mit dabei, auch in ganz unterschiedlichen Funktionen warst du schon auf dieser Messe. Was nimmt die denn noch für dich für einen Stellenwert ein? Ist das tatsächlich noch ein Event, das mit der großzügigen roten Farbe im Kalender eingemalt ist, oder ist das einfach nur, ja, da bin ich halt eine Woche gestresst und das war dann auch. Wie guckst du denn da so drauf heute noch?
Für mich war diese Gamescom ja auch wieder was komplett anderes, weil ich ja einen Stand mit betreut habe, den wir vorher konzeptioniert hatten und ich diesmal als Aussteller da war. Also das macht nochmal ein bisschen anderen Eindruck als früher, wo ich als Journalist über die Messe gelaufen bin. Aber ja, die ist für mich tatsächlich immer noch was Besonderes, wobei sich die Punkte, was sie zu was Besonderem macht, ein bisschen verschoben haben. Also inzwischen ist es auch sehr viel, worüber ich mich freue, wenn ich Menschen treffe, die ich sonst das ganze Jahr nicht sehe. Also es ist weniger, ich kriege jetzt alle Spiele reingedrückt, was alles rauskommt, sondern ich treffe die Leute, die dafür verantwortlich sind. Und das macht mir Freude.
Hattest du Zeit, auch über die Indie Arena Booth zu schlendern, ne? Der Ort, wo die ganzen Indie-Spiele ausgestellt sind?
Ja, da unser Stand auch in der Halle 10-2 war, hatte ich da tatsächlich, haben wir uns ja auch getroffen,
kurz in der
10-2, ne? Ja, ich bin drüber gelaufen. Ich hatte dieses Jahr allerdings nicht ganz so viel Zeit, generell mir Spiele anzugucken, weil ich ja da auch an unserem Stand war.
Ich hatte übrigens, kann ich an der Stelle mal sagen, ganz große Hemmungen, auf dich zuzugehen und dir zu sagen, hey, ich muss dir noch auf diese E-Mail antworten, weil du standst da gerade mit einem Herren im Gespräch und ich möchte nicht die Person sein, die dann, weißt du, von der Seite dann so rankommt und sagt so, hey, übrigens, ich störe mal ganz kurz, aber Folgendes möchte ich gerne sagen. Habe ich mich sehr überwinden müssen. Na, ich habe es einfach gemacht und ich war froh, dass ich es gemacht habe.
Gut, dass du es gemacht hast. Ja, sehr gut. Ich kenne das Gefühl. Ja. Mir geht das auch immer so. Aber ich glaube, die Gamescom ist ja auch dafür da, dass man da mal so zwischen reingrätscht.
Ja, ich glaube, man hat mir auch angesehen, dass ich ein bisschen fahrig war, weil man zutiefst verschwitzt mal wieder. Also war völlig, jetzt kommt hier die Schwitzpolizei. Ich hoffe, man hört
die Schwitzpolizei. Aber wer nicht schwitzt auf der Gamescom, der war auch nicht auf der Gamescom.
Ein Alien muss das sein. Das ist doch kein Mensch, der da nicht schwitzt. Naja, vielleicht können wir mal die Gamescom als Sprungbrett, sage ich mal, in dein Leben reinnehmen. Und zwar, wenn ich dich jetzt frage, von den vielen Messen, die du da jetzt schon besucht hast, wenn wir gerne mal bei der Gamescom bleiben, gibt's denn da eine, wo du sagst, boah, Das war erinnerungswürdig, ey. Das war ein Jahr, das war eine Gamescom, ich weiß nicht. Tolle Termine gehabt, spannende Spiele gesehen, schöne Begegnungen gehabt, ausufernde Partys. Gibt's da irgendwas, wo du sagst, das ist eine, die ist im Kopf geblieben, und kannst du uns mal in dieses Jahr zurückführen, wo du da im Leben gerade warst?
Da hättest du mich wahrscheinlich irgendwie eine Woche vorher fragen müssen, dass ich mir da was überlege, weil tatsächlich hat ja jede Messe so seine Highlights. Und ich kann mich, ja, an ein paar gute Partys kann ich mich auch erinnern. Gerade früher in L.A., wo die Publisher noch Geld rausgehauen haben und irgendwelche Villen in Hollywood gemietet haben, wo du einen Blick über die ganze Stadt hast und so, über das Lichtermeer, das ist schon cool. Aber jetzt so die Messen selbst, das sind auch bei mir dann die Begegnungen. Ich hatte dann, ich habe schon so viele lustige, coole Menschen auf Messen getroffen, die mir auch in der Vergangenheit viel bedeutet haben und die ich dann mal persönlich treffen konnte. Das wäre so das, was ich rausstellen würde. Also ich glaube, vor 2 Jahren, ich nehme jetzt einfach mal einen Punkt, vor zwei Jahren war ich auf der Gamescom in Köln. Die war von den Spielen her gar nicht so prall, aber ich wollte mich noch mit einem Freund von Sony treffen, war eigentlich schon vom Messegelände runter, und dann rief er mich auf dem Handy an und meinte so, er hätte jetzt doch noch Zeit, wollen wir uns nicht noch kurz treffen? Und ich so, ja, okay, komm ich nochmal rein, treffen wir uns da zwischen Eingang Ost und da, wo es auf den großen Gang geht, das sind so ein paar Sitzgelegenheiten mit ein paar Bäumen, und haben wir auch gemacht, quatschen so, und ich gucke so zum Nachbartisch und da sitzt so ein älterer Herr mit so 2 Menschen und keiner nimmt so groß Notiz von ihm, und ich gucke da so hin, denke, das gibt's doch nicht. Das ist doch Nolan Bushnell, ja, also der Gründer von Atari. Ich meine, okay, das ist jetzt in Deutschland kein Popstar oder sowas.
Ich musste kurz googeln.
Du hast so schnell gegoogelt, okay.
Ja, tatsächlich, ich hab ihn, ja. Also ein ganz weise aussehender Herr, Nolan Bushnell.
Auf jeden Fall, der ist inzwischen in Ehren erkraut. Und der saß einfach so am Nachbartisch und keine Sau, der von den ganzen Menschen, die da vorbeigelaufen sind, hat ihn erkannt. Die sind einfach vorbeigelaufen und ich sitze am Nachbartisch und denke mir so, das gibt's doch nicht. Das nutzt jetzt aus, und ich bin da so hin wie so ein Fanboy, ich so, oh, Nolan, nice to meet you, bla bla bla. Ja, wir haben ein paar Sätze gequatscht, er hat ein Foto noch mit mir gemacht und ich habe gegrinst auf dem Foto wie ein Honigkuchenpferd, weil das war mein Messe-Highlight. Ne? Also einfach so irgendwo den Gründer von Atari getroffen.
Weißt du noch, was er gesagt hat? Also habt ihr auch irgendwie ein kurzes Gespräch geführt oder war es nur kurz so ein aufgeregtes Zujubeln?
Ja, es war ein Smalltalk, der war sehr freundlich zu mir, was wir jetzt genau gesprochen haben, das war jetzt nichts Weltbewegendes, also keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
Ja, aber spannend, so eine Begegnung, ich glaube, an sowas kann ich mich in meiner Gamescom-Historie nicht erinnern, dass es da jemanden gab, wo ich dachte, um Gottes Willen, da ist er ja. Aber tatsächlich, da bin ich auch neugierig, ob du diesen Raum kennst. Letztes Jahr war das so, da wurde ich direkt am ersten Tag beim Flanieren über die Messe abgefangen von Sandro Odak, den kennst du ja bestimmt auch.
Sandro, klar.
So.
Und ein netter Mensch. Jetzt genau. Du weißt schon, Techland.
Genau, richtig, genau, vorher Microsoft. Und wir standen da, wir kennen es auch schon länger, und dann hat er gesagt, komm, willst du einen Kaffee? Und dann sage ich ja. Und in meinem Kopf dachte ich, wir gehen jetzt zu so einer Ekel-Kaffeemaschine, weißt du, der irgendwo aufgebaut am Rande so steht, schon ganz am ersten Tag schon völlig runtergeranzt. Nein, er nimmt mich mit und führt uns dorthin, wo das Pressezentrum ist, und begibt sich mit mir an eine Tür, die erstmal aussah wie eine Wand, gibt da ein Klopfzeichen, also er hat einfach nur die Tür geöffnet, aber für mich war es so ein cooles Klopfzeichen. Und dann stellt sie heraus, hinter dieser Tür ist ein eigener Bereich nochmal für die wirklich ganz hohen CCCCOs, wo du nur reinkommst, da gibt es sogar eine Frau, die an der Rezeption sitzt und checkt, wer hier reinkommt, und da gab es ein Buffet, da gab es ein Mini-Restaurant, eine kleine Bar und so Lounge-Musik, und das fand ich abgefahren, weil nach all den Jahren auf der Messe, auch in Köln, jetzt diesen einen Extra-Raum plötzlich zu sehen, das war magisch. Das war wie so ein Illusionary Wall in Dark Souls, weißt du? Haust du gegen die Wand und plötzlich öffnet sich da ein Raum. Also fantastisch. Kennst du diesen Bereich?
Ja, wenn das jetzt der ist, den ich im Kopf habe, kenne ich ihn. Aber wie heißt der denn nochmal? Das ist...
Da sind so Chefs drin, und also wichtige Leute so.
Ja, du kriegst ja so eine Karte, dass du den benutzen kannst, wenn du früher war es auch so, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, wenn du in der Gamescom Award Jury bist, hast du auch die Karte bekommen, dass du dann in dieses Restaurant da reingehen kannst.
Ja. Also das war abgefahren. Das war wirklich wie so ein geheimer Ort freigeschaltet. Aber
ich hatte meistens, wenn ich diese Karte hatte, ich war ja auch jahrelang in der Jury tätig.
Ja.
Ich hatte keine Zeit, da reinzugehen. Und ich weiß noch einmal, da war ich schon bei Gronkh damals und hatte die ganze Woche über Termine gehabt und die sind ja getaktet, da kannst du nicht einfach mal so, ich glaube, das ist an dem einen Eingang Nord oder sowas, ne, oben, kannst nicht einfach mal so hinlaufen. Und wir waren ja dann auch noch Samstag da, wo Gronkh seine Autogrammstunde immer gegeben hatte und ich dachte mir so, ha, am Samstag, da wärst du mal ganz genüsslich diesen Raum nutzen, ja, wenn du schon diese Clubkarte, ich glaube Clubkarte war das, wenn du die hast, kommt, das nutzt du mal aus, gehst rein, isst was Schönes, trinkst ein kühles Getränk und ja, was ist passiert? Ich fahre morgens mit ihm und den anderen zu seiner Autogrammstunde und während der Fahrt holt er sein Handy raus und startet einen Livestream, ja. Und ja, ich habe mir hier auch eine Karte geholt mit an der Mitte Traffic und wir können heute mal so richtig livestreamen. So, aber ich habe ja jetzt meine Autogrammstunde, da kann ich das ja nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Jo, hier, ja, nimm. Und ich so, wie, was, Moment. Ja. Und dann habe ich halt wirklich 12 Stunden Livestream gemacht. Und hatte auch an dem Tag natürlich überhaupt keine Zeit, in diesen Club da zu gehen, ne?
In diesen Club, also wird in jedem Satz wird der Raum besser und edler, ja, sehr gut. Ich habe beim Zuhören gerade so überlegt, nochmal an diese große Herausforderung, die uns hier bevorsteht, weil du hast ja so viel gemacht, du bist schon so lange in dieser Branche dabei, auch so unterschiedliche Sachen. Worüber spricht man da eigentlich, wo fängt man da an? Und da habe ich mir jetzt gerade beim Zuhören nochmal Gedanken gemacht und natürlich auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Und ich glaube, ich lasse mich jetzt heute mal, auch wenn ich hier ganz viele Notizen stehen habe, mich mal so ein bisschen von meiner persönlichen Neugier leiten und stelle dir eine Frage, womöglich hast du das irgendwo schon mal erzählt oder irgendwo, weiß ich nicht, mal aufgeschrieben. Ich kenne die Antwort nicht und ich frage deswegen mal, wie kam das überhaupt, dass du in diese Welt hineingerutscht bist? Also diese vielen Stationen, die habe ich in der Anmoderation von erzählt.
Also meine Mutter und mein Vater, die
so,
haben
sich genau,
beim
die Geschichte kenne ich tatsächlich, das weiß ich. Nein. Ich meine, wie kam das, dass du irgendwann dann, ne, eines Tages am Schreibtisch einer Spieleredaktion saßt und gesagt hast, so, mein Job ist jetzt, über Spiele zu schreiben. Ich weiß, du hast dir richtig Journalismus gelernt und gehörst damit zu der Minderheit in dieser Branche, aber wie kam das eigentlich? Kannst du uns da mal so richtig ausschweifend zurückführen? Weil ich weiß es nicht. Für mich warst du plötzlich da, ne? Ihr habt ihn irgendwann mal gesehen und kennengelernt und dann war er da. Aber woher er kam, das habe ich noch nie erfahren.
Ich habe früher Zeitschriften gelesen, wie vermutlich jeder männliche Jugendliche in dem Alter auch, der sich für Computerspiele interessiert hat. Und meine Lieblingszeitschrift war damals die ASM, aktueller Softwaremarkt. Oh. Die haben Spiele getestet. Und ich habe mir irgendwann gesagt, das will ich auch. Also das ist ja Zocken und Schreiben. Also zwei Sachen, die mir persönlich sehr viel Spaß machen. Und wie komme ich dahin? Ne? Also damals gab es ja auch...
Da sind wir so End-80er oder Anfang 90er so?
Ja, ich war da ja noch jung. Also
ja,
sind
ja,
wir noch
ja.
In den 80ern. Ja,
okay,
genau.
Ja.
Mhm. Ja. Mitte 80er, Ende 80er. Und ja, dann habe ich natürlich auf verschlungen, was die da alles so gesagt haben. Es würde helfen, eine kaufmännische Ausbildung zu machen. Also völliger Quatsch. Das waren ja alles damals Quereinsteiger. Ja. Und es gab nicht diese Institutionen, wo du das wirklich lernen konntest oder die da schon das angebahnt haben. Auch wenn du jetzt heute Spieldesigner werden willst, kannst du das ja auch studieren und so. Damals musstest du dir das alles selbst komplett beibringen. Und es gab auch keine YouTube-Tutorials. Du musstest halt hardcore entweder lernen oder jemand haben, der es dir erklärt hat. Und so war das beim Spiel, also beim Journalismus, im Spielejournalismus auch. Und ich wollte halt da rein und hab's halt immer mal wieder probiert. Also ich habe dann erstmal diese komische Ausbildung gemacht, Industriekaufmann gelernt und mich danach mal beworben bei Zeitschriften, kläglich gescheitert. Die wollten mich nicht, wobei ich es immerhin bis zum Vorstellungsgespräch mal geschafft hatte.
Wow, wo warst du da, Vorstellungsgespräch?
Soll ich das wirklich erzählen?
Ja, bitte.
Ja, also ich wollte eigentlich zu Videogames, weil ich die cool fand.
Ja.
Und dann haben sie mich für die Powerplay zum Vorstellungsgespräch eingeladen.
Kannst du mal diesen Tag so ein bisschen erzählen, was du noch weißt? Also wie lief so ein Bewerbungsgespräch in der Zeit ab? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja, wie ich es gerade schon erwähnte, habe ich ja Industriekaufmann gelernt, ja. Und da ist man halt auch im Sommer mit einem Anzug und einem Schlips zur Arbeit gegangen, auch wenn man keinen Kundenkontakt hatte. So wollten das die Chefs, so war das Gesetz. Ja. Und ich hatte halt ein Vorstellungsgespräch und bin dann natürlich auch im Anzug hin und dann haben mich erstmal alle ausgelacht. Ja. Ja, guck mal, der Trottel hat einen Anzug an. Ja. Und das erste war, ich bin da in eine Redaktion geführt worden und ey, da waren überall Berge von CDs und Papieren und also wirklich das absolute Chaos. Und ich habe ja noch gearbeitet und da musste immer alles sauber abgelegt werden und so. Und guck mich da so um, denk mir so, oh ja, das ist eine andere Welt. Ja. Und dann meinte der Hartmut, das war der Chefredakteur damals, meinte zu mir, ja, die sind gerade im Urlaub, die haben aber vorher aufgeräumt, ja, deswegen sieht sie heute so gut aus. Ich so, wow.
Sehr gut.
Ja. Naja, auf jeden Fall dachte ich schon so, ja, cool, das gefällt mir. Und damals nach diesen Gesprächen, also ich muss da mit so einem Personaler reden, dann mit dem Chefredakteur und dann noch einen Probetext schreiben an dem, von wem war das? Oh, also der Ingo Horn hatte, glaube ich, damals aufgehört, der mittlerweile Verstorbene, der war ja damals auch Redakteur und ich glaube, naja, das war einer von diesen anderen Redakteuren, ja. Der gerade im Urlaub war, an seinem Schreibtisch habe ich einen Text geschrieben und ich glaube, der war eine absolute Katastrophe. Auf jeden Fall haben sie mich danach nicht genommen.
Weißt du noch, zu welchem Spiel dieser Text war?
Ich glaube sogar Doom oder sowas.
Oh, wow. Also Promi direkt rausgegriffen aus dem Regal. Und bei diesem Gespräch, da muss ich auch noch mal kurz eine kleine Mini-Frage nachstellen. Ja. Berühmterweise, viele Jahre später, bei Jörg Langer dann unter der Knute bei GameStar, der frühen GameStar, liefen ja Vorstellungsgespräche laut Überlieferung so ab, dass auch Detailfachwissen abgefragt wurde. Also was wie, welche Hose trägt der Boss in Spiel XY in Level 5 oder was? Und das waren relevante Fragen. Weißt du noch, was für Fragen du da beantworten musstest? Oder war das so ein eher so ein zwischenmenschliches Abtasten?
Das war damals ein zwischenmenschliches Abtasten, aber später, ich überspringe mal ein bisschen was und ich hatte dann nochmal ein Vorstellungsgespräch bei PC Action und Computec und die haben, das war schon mal deutlich professioneller, also da gab es richtige Fragebögen damals und auch mit kleinen Texten schreiben und Wissensfragen, also nicht so ein Quatsch, wo liegt der rote Hering oder sowas, sondern was sind große Spiele in der Branche, für was steht der Publisher oder der, und das konnte ich ganz gut beantworten, da ich vorher als Studentenjob in der Marktforschung bei Bomeco Laguna gearbeitet habe und dadurch ja schon viel da mitbekommen hatte. Und ja, das war halt nochmal eine ganz andere Nummer. Danach wurde ich dann auch genommen. Also da habe ich mich quasi nochmal rangearbeitet.
Ja, da muss ich jetzt mal nachfragen, wie das so kam, weil ich habe gerade mal nachgeguckt, Bomeco sagte mir erstmal nichts, aber es stellt sich heraus, also deutscher Publisher, unter anderem 1988 die Fugger. Und das ist natürlich genau, das sind ja Promispiele, die man durchaus kennt. Railway Challenge sagt mir auch noch was. Wie kamst du denn dahin, vor allem nachdem du ja erstmal diese Absage bekommen hast von der Powerplay, wo ich mir vorstellen kann, da gehst du ja durchaus mit einem gesenkten Kopf wieder raus und denkst dir womöglich jetzt nicht, alles klar, ich versuch's weiter. Also was war denn da im Kopf los, dass du gesagt hast, nö, also Leute, jetzt erst recht?
Nee, gesenkter Kopf war da gar nicht. Also das war halt, das nimmt man hin, weil es gibt, oder es gab ja damals nur ganz, ganz wenige Plätze und da einen zu kriegen bei irgendwas war halt auch, ist auch ein bisschen Glück dabei, das muss halt direkt alles passen. Nee, Bomeco kennst du vielleicht noch, das heißt ja inzwischen Bandai Namco, ne?
Ach, guck mal, das war mir gar nicht klar.
Die haben ja ein paar Mal den Namen gewechselt, ja. Also die sind ja alle aus der Frankfurter Ecke, damals Dreieich Und Havas war auch daneben, also es war ja so eine kleine Bubble an interessanten Spielefirmen. Und Bomiko, die wurden dann aufgekauft von Infogrames. Dann haben sie sich in Atari umbenannt, Namco und dann jetzt Bandai Namco. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen zwischendurch. Ja, also das ist eine sehr bewegende Firmengeschichte.
Also wenn die Folge hier erscheint, dann hat alles funktioniert. Wenn sie nicht erscheint, kamen die Anwälte vorbei. So finden wir es raus.
Ja, genau. Ne, und die hatten halt, während ich da den Studentenjob bei Bomiko gemacht habe, hatten halt Computec diese Stelle ausgeschrieben, worauf ich mich dahin beworben hatte. Und zu Bomiko bin ich gekommen, das war auch durch eine Bewerbung. Also die hatten auch erst jemand für die PR gesucht im Konsolenbereich. Und die Stelle hat dann aber jemand bekommen, der vorher schon lange bei Nintendo gearbeitet hatte und deshalb Berufserfahrung mitbringen konnte. Die konnte ich ja noch nicht aufweisen in dem Spielemarkt. Mhm. Fies eigentlich, ne? Man sucht ja immer Leute mit Berufserfahrung. Ja. Aber irgendwo muss sie ja auch herkommen. Und später, aber die haben trotzdem noch, die fanden mich schon gut. Auch wenn der andere Berufserfahrung hatte, haben sie halt gesagt, okay, wenn du jetzt studieren willst, kannst du für uns ja hier noch ein paar Spiele evaluieren und hier in der Marktforschungsabteilung arbeiten.
Oh. Ja.
Und der andere, der den Job gekriegt hat, das war übrigens der Jochen Färber.
Ach, den kennt man ja durchaus, ja.
Ja, der ist ja inzwischen bei Sony.
Ja, genau. Ach, lustig, genau. Okay, jetzt verstehe ich, dass du dort warst. Und dann kam diese Sache mit Computec. Dazwischen muss ich nochmal reinfragen. Ich habe immer wieder gelesen in Vorbereitung, auch in Selbstbeschreibung, dass du gelernter Journalist bist. Das klingt so, als hättest du tatsächlich so ein Journalismusstudium dann angetreten. Ist das so? Wo passt das denn da rein?
Nee, studiert habe ich das nicht.
Ja.
Es gibt ja da komplett unterschiedliche Herangehensweisen an sowas. Da ich mich fürs Schreiben interessiert hatte, habe ich Praktika bei Tageszeitungen gemacht und auch in den Ferien dafür geschrieben als rasender Reporter quasi, zu den ganz schlimmen Terminen gegangen, mit Bund der Vertriebenen Jahrestag und irgendwelche Ausstellungen, Kleintierzuchtverein, Fotos gemacht und also das ist nicht so spannend von der Thematik, aber du lernst halt schon, wie man unter Druck, weil das Ding muss ja abends gedruckt werden, dann auch mal Texte auf eine bestimmte Länge schreibt und sowas. Also das war schon ganz gut. Und ich hatte dann später bei Computec, da war ich ja trotzdem noch Quereinsteiger, das Glück, dass da auch Kollegen waren, die Journalismus vorher gelernt hatten und einem was beigebracht haben. Und das hast du ja leider später dann oft nicht mehr gehabt. Also der, zum Beispiel der Harald Frenkel, der hatte ja vorher schon bei einer Zeitung gearbeitet, der hat da viel gekonnt. Dann gab's verschiedene Textchefs, die dann noch bezahlt wurden, die dann auch mit dir über, wie du Texte schreibst, geredet haben. Und auch meine ganzen Chefredakteure, das waren ja erfahrene Leute, die einem durchaus was beibringen konnten, wie man auch interessante Texte schreibt. Weil das ist ja das A und O beim Spielejournalismus oder beim Journalismus generell, dass man nicht nur weiß, über was man schreibt, sondern dass man es auch noch so verpackt, dass die Leute es lesen möchten. Ne? Und das ist der große Unterschied zu ganz vielen bürokratischen Texten, wo es dann wirklich auf den reinen Inhalt, dass man nichts vergisst, ankommt, aber es den Leuten total egal ist, ob die anderen, die es lesen müssen, dann dabei Spaß haben.
Ist das auch, also diese Leidenschaft fürs Schreiben, der Grund, warum du überhaupt in diese Branche hinein wolltest, also in den Journalismus auch allgemein, oder geht das auch in so eine Richtung von, weiß ich nicht, dass dir der Berufsethos des Journalisten einfach gut gefällt oder was weiß ich, also wie tief geht denn das eigentlich?
Na, Schreiben macht mir Spaß und ich freue mich immer, wenn Leute auch an meinen Texten Spaß haben. Also im Laufe der Jahre sind ja einige dann mal gekommen, die gesagt haben, hey, deine Sache hier, die du geschrieben hast, das hat mir total gut gefallen. Das freut mich dann immer.
Ja, ja. bei Computec dann, als du dann dort gelandet bist, wie war denn so die Anfangszeit? Ich finde das immer ganz spannend, wenn dann Leute, die lange Zeit so einen Traum hatten oder sich zumindest gewünscht haben, irgendwo dann zu landen, auch gerne am Schreibtisch einer Spieleredaktion, und dann tatsächlich dort angekommen sind, ob diese Realität deckungsgleich war mit den Vorstellungen, die man sich so gemacht hat. Kannst du dich daran mal so zurückerinnern, wie das dann tatsächlich war? Also bist du dann da auch in der Redaktion gesessen, hast dir gedacht so, Leute, ihr habt's geschafft, ich bin angekommen, genau das wollte ich hier, oder wie war das so am Anfang für dich?
Ich bin in Nürnberg aus dem Zug gestiegen, bin aus dem Bahnhof raus und habe auf die Stadtmauer geguckt und habe mir gesagt, yes, genau hier willst du hin. Das ist jetzt kein Scherz, das war wirklich so. Und ich habe ja vorher andere Sachen gemacht, und wenn du den Vergleich hast zu anderen Jobs und siehst dann das, wie es da läuft und wie es laufen kann, dann weißt du auch, dass du richtig bist und dass du das gerne möchtest und weißt das auch viel mehr zu schätzen. Ich glaube, das ist das, was einigen leider fehlt, dass die auch bei Influencern, dass die vorher nicht was gemacht haben, das vielleicht auch mal richtig ätzend war, und dass die dann schätzen, lernen, was sie da eigentlich Cooles haben. Und jetzt bei Computec war es schon so. Also dann bin ich in eine Redaktion gesetzt worden und konnte dann das machen, auf das ich Lust hatte, ne? Über Spiele schreiben. Und da waren dann halt auch Kollegen, die waren ja schon über 40 teilweise, und ich war ja so Anfang 20. Und die Kollegen, die du in anderen Firmen kennengelernt hast, also die ich kennengelernt habe, die über 40 waren, die waren ja eigentlich schon gefühlt über 60. Und bei denen, zum Beispiel Herbert Eichinger, als ich den kennengelernt habe, war der schon 40. Und ich habe mir damals gesagt, geil, Leute über 40 können noch cool sein. Der ist einfach auch aus, wenn er nach Hause gegangen ist, dann ist er aufgestanden, hat nochmal in die Redaktion zurückgeguckt und hat ein fröhliches Arschlecken gerufen und dann ist er gegangen. Und das ist einfach Herbert, ne? Also, was ein cooler Typ.
In dieser Zeit da, in der du da mal Computec eingefangen hast, kannst du da noch eine Jahreszahl dahinter packen, so wo wir da gerade sind?
Angefangen habe ich 1998 bei Computec.
Okay, das ist ja so eine Phase, die viele Kollegen, Kolleginnen von uns beschreiben, in einer gewissen Hinsicht als die goldene Zeit. Und damit wird dann in diesem Fall, den ich jetzt meine, gemeint, du hast es auch vorhin schon mal kurz angerissen, die ausufernden Partys, die großen Events, die Aufregung, wenn man dann irgendwo hinfahren, ins Ausland fahren durfte und dann da, also man muss ja fast sagen, regelrecht ausgeführt wurde vom Publisher. Und in den Gesprächen, die ich jetzt in den letzten 4 Jahren führen durfte, mit Leuten, die denselben Job haben wie wir beide auch, oder wie du hattest, gibt es dann immer so 2 Grüppchen ganz grobe. Die eine Gruppe sagt, es war so aufregend, es war wirklich, ich komme vielleicht sogar vom Dorf, das war alles so spektakulär und wow, und alles war, hat geleuchtet und gefunkelt, wow, alle Freunde haben mich beneidet. Die anderen sprechen darüber auf so eine Weise, die immer wieder deutlich hervorblicken lässt, dass sie da so einen Konflikt gespürt haben und sich dachten, naja, ich bin ja hier als Journalist, ne, aber werdet ihr eingeladen, auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen durchs Mittelmeer zu fahren und ab und zu mal so ein Spiel zu spielen. Irgendwie fühlt sich's komisch an. Wo hast du dich denn damals eingereiht bei diesen beiden ganz groben Gruppen? Warst du da auch so ein bisschen befremdet von dem, was um dich herum passiert? Oder dachtest du dir, geil, also das ist ein anderes Leben, das ich jetzt hier gerade führen darf?
Naja, es stimmt ja beides, ne? Ja. Aber es war jetzt nie so ausufernd exzessiv. Also ich bin ja am Ende dieser goldenen Ära dazugekommen. Und ich bin froh, dass ich da noch einige Sachen miterlebt habe, ne? Aber davor gab es ja auch schon einige Jahre die Branche, beziehungsweise hat sich das ja auch alles so nach und nach gefunden. Also ich freue mich, dass ich da in einer Zeit dabei war, wo noch nicht alles in festen Schienen gelaufen ist, wo noch Entwickler vorbeigekommen sind in der Redaktion. Die sahen halt aus wie du dir so einen Entwickler damals vorgestellt hast, mit langen Bärten und ein bisschen, wenn du das Licht angemacht hast, sind sie in die Ecke gesprungen, so ungefähr, ne? Aber es hat sich dann auch nach und nach ein wenig gewandelt. Und dann auf einmal kamen dann Leute in Anzügen auch in die Redaktion, die was vorgestellt haben, und der Talk wurde immer denglischer und immer mehr so auf so eine Schiene wie, also es wurde nicht mehr über coole Spiele geredet, sondern unser neues Projekt, bla 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 bla. Weißt du, also es wurde so marketingmäßig verwässert. Und ich bin froh, dass ich da vorher noch drin war. Natürlich war das auch eine Zeit, wo viel Geld verdient wurde in der Branche und das Geld wurde natürlich auch ausgegeben, unter anderem auch für irgendwelche Events. Also du hast gerade Kreuzfahrtschiff gesagt, ich war nie auf dem Kreuzfahrtschiff, ne? Aber alleine, dass man schon mal einen Studiobesuch in den Vereinigten Staaten machen durfte, also ich habe da einige Studios damals gesehen und die waren da auch noch nicht so, dass sie ein Blatt von den Mund nehmen mussten. Also heute, also in späteren Jahren, als ich dann bei Spieletipps war, war es dann schon oft so. Ich kannte da noch Leute zwar, die da mit mir gesprochen haben, auch off the records, wie man so schön sagt. Aber so generell war es schon so, dass du dann mit einem Pressevertreter mit einem PR-Vertreter dann dahin geflogen bist, der sich dann um dich quasi gekümmert hat, auch so ein bisschen beaufsichtigt hat. Und du dann innerhalb des Studios dich nicht mehr frei bewegen durftest und nicht mehr die Fragen an die Leute stellen durftest, die wie es gewohnt war vorher, wo du über alles mit denen reden konntest. Also zum Beispiel war ich mal für Spieletipps bei Capcom in Osaka. Super geil. Ja, also Japan liebe ich ja und die Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Das war auch noch ein cooles Spiel. Das ging um Resident Evil 7. Ne? Und dann durften wir das 2 Tage lang bei denen in Osaka spielen. Und dann stand auf dem Tagespunkt, so jetzt dürft ihr auch mal eine Studiotour machen. Das war ja cool. Sehe ich mal, wie hier gearbeitet wird, weil vorher immer nur dieser abgedunkelte Raum, wo man zocken durfte und die Kantine. Das war alles. Ja. Und dann sind wir ein paar Gänge weitergeführt worden und dann war eine Tür. Das ist so absurd, ja. Und dann durften halt durch diese Tür immer so 2 Leute gehen. So für 5 Minuten. Und ich dachte schon so, was geht denn da ab, ja? Und hinter der Tür war halt ein riesen Entwicklerstudio, also Großraumbüro mit tausenden Schreibtischen. Und hinter der Tür war so ein Bereich musst dir vorstellen, wie so am Bahnhof, so ein Raucherbereich, so mit so einem Streifen auf dem Boden abgeklebt, so. Und dann hieß es so, in diesem Bereich, 5 Meter oder sowas, da dürft ihr jetzt von einer Linie zur anderen laufen, bitte niemand ansprechen,
oh, wow.
Bitte keine Fotos machen, ihr dürft es nur sehen. Und das war dann der Studio-Rundgang. So. Und
ich
dachte, wow, das ist ja, also ich bin bei Bungie überall durchgelaufen. Ich habe wirklich alles gesehen gehabt und das war dann halt Capcom Osaka. Okay, ne? Also wahrscheinlich wäre es 15 Jahre vorher noch ein bisschen anders gelaufen. Ne?
Abgefahren. Das ist überhaupt so was ich mich gefragt habe hier in Vorbereitung. Die lange Zeit, die du da jetzt ja als Spielejournalist tätig warst, sind auch die Stationen, PC Games, PC Action, Spieletipps. Du hast ja so viele Veränderungen auch miterlebt quasi als schon aktiver Redakteur, die diese Branche erfasst hat. Also ganz unterschiedliche Dinge, auch so der Wandel von dem Print zum Online-Journalismus, damit verbunden die viel größere Rolle, die dann plötzlich SEO gespielt hat, die Auffindbarkeit der eigenen Texte, schnell zu sein, Zeitdruck. Und parallel dazu, Videos wurden plötzlich immer wichtiger. Es gab eine Zeit, wo alle Redaktionen glaubten, es stellte sich ja später als ein großer Fake, wenn man so viel heraus, dass Facebook-Videos die Zukunft sind, dass ganze Teilredaktionen erschaffen wurden, nur dafür, um das zu befüttern und zu bespielen. Und sich dann rausstellte, Facebook hat diese Videozahlen manipuliert. Das war nie so groß, wie es eigentlich wirkte. Diese Zeit, gab es auch bei dir dann so eine, oder lass es mich anders sagen, du hast ja all diese Veränderungen mitgemacht. Hast du irgendwann gemerkt, es werden jetzt auch Dinge neu eingeführt und es entstehen Trends, mit denen du fremdelst? Oder hast du das immer wahrgenommen als etwas, ich sag mal, Positives im Sinne von, naja, es wird nicht langweilig, es gibt immer neue Herausforderungen. Kannst du das so ein bisschen bewerten für dich?
Im Großen und Ganzen war es immer positiv. Und wenn sich Sachen verändern, ist ja jetzt auch im Grunde positiv. Natürlich so inzwischen, dadurch, dass ich einiges gesehen habe,
ja,
weiß ich natürlich, dass auch gewisse Sachen einfach super cool waren damals, die nicht mehr zurückkommen. Ne? Aber bei dieser Entwicklung, ja, früher in der Redaktion zum Beispiel bei PC Action waren ich weiß nicht mehr, wie viele festangestellte Redakteure, die da an ihren Sachen gearbeitet haben und dann genug Zeit hatten, das auch zu tun. Ja. Es war immer sehr stressig, aber es war eine wahre Freude, mit solchen Profis in einem Raum zusammenzuarbeiten. Findest du heute ziemlich selten, weil es wurde dann irgendwann nur noch alles ausgesourcet, was so redaktionelle Sachen angeht. Mhm. Aber wie ich es eben schon sagte, ich bin zu einer Zeit dazugekommen, wo ich noch alles miterleben konnte und auch diese ganzen Entwicklungen miterlebt habe. Und da bin ich auch super dankbar für, weil das war wirklich schön, das alles noch zu sehen. Und dann kann man auch die Sachen, die neu dazukommen, ganz gut einordnen. Ne? Also ich, bei Print war damals super anders, als es heute ist. Also damals war, du hast halt an einer Zeitschrift gearbeitet und dann kam irgendwann die Videos dazu, die wir gemacht haben für die Cover-DVD zum Beispiel. Ne? Da habe ich mich auch gut reingefuchst gehabt. Also diese ganzen Serien bei der PC Action, die ich da mitentwickelt habe, das war so eine Freude. Ne? Also so die Big Action haben wir Big Brother verarscht. Ne? Oder alleine die ganzen Kochvideos, die wir da gemacht haben. Wir waren da oft schon mit Trends vorne mit dabei bei PC Action, die dann auch später für andere wieder wichtig wurden. Ne? Also zum Beispiel die ganzen Videos, die wir gemacht haben, da hättest du dann später eine YouTube-Karriere starten können. Dann bin ich bei Spieletipps, habe ich diesen ganzen Ausmaß des Online-Journalismus miterlebt. Wie es ja der Peak, die mit der Reichweite, wie viele Leute man da kriegt und wie sich dann noch weiterentwickelt hat. Wir waren bei Facebook ganz vorne mit dabei, mit der Fanseite von Spieletipps. Die hat ja 1,2 Millionen, glaube ich, nach einem Jahr oder nach 2 Jahren war man auf jeden Fall über der Million. Und dann bei, ich glaube, 1,2, 1,3 war so die Spitze. Und dann hat auf einmal Facebook wieder angefangen, also da warst du bei Social Media mit vorne dabei, und dann hat Facebook angefangen, den Algorithmus zu verändern, dass du dann nur noch Geld bezahlen musstest für Reichweite. Dann hat sich das auch wieder nicht mehr wirklich gerechnet. Dann war es auch eine coole Zeit bei Gronkh, also bei Erik, da diese Influencer-Geschichten mitzuerleben, wie es da von Online-Journalismus zu Influencern rübergegangen ist. Jetzt habe ich bei einer Marketingagentur seit Anfang letzten Jahres gearbeitet, wo wir Messestände geplant haben, Social Media gemacht haben, Webseiten konzeptioniert haben. Also wirklich eine ganz große Palette der Sachen, die ich sehen durfte. Und wo ich jetzt wirklich dankbar dafür bin, dass ich so sehen konnte, auch wie sich's entwickelt hat.
Ja. Durch all diese Zeit bis heute ja, gehst du ja jetzt nicht unbedingt durch als Joachim Hesse, sondern du hast ja diesen, also ich weiß nicht, ob ich es Spitzname oder Persona nennen soll, das muss ich dich gleich mal fragen, und zwar Onkel Jo. Das ist ja eigentlich das Schlagwort quasi, das mit dir verbunden wird, selbst in offiziellen Pressemeldungen. Also überall findet man dieses Wort oder diese Umschreibung, die ist fast prominenter als dein eigentlicher Name. Ich frag mal erstmal ganz grundsätzlich, wann passierte das eigentlich und warum? Also wann tauchte plötzlich Onkel Jo in der deutschen Branche auf?
Onkel Jo, das war zu meiner
selbst hier im Call,
Zeit.
Ne? Also Entschuldigung, das muss ich den Leuten auch noch sagen. Selbst hier im Call kann man sich ein Nickname geben. Auch hier steht Onkel Jo. Also es geht bis hierher.
Mit Herzchen.
Ja, mit Herzchen. Ja, sehr gut.
Ja, das war einfach zur Zeit, als Foren das Internet bestimmt haben. Und ich hatte damals, ich war ja dann nach Computec auch eine Zeit selbstständig. Hatte vorher auch in so anderen, in großen Videospieleforum war ich Moderator, und damals hieß ich noch Large und dachte mir so, ja, Large, das ist schon okay, aber vielleicht braucht man doch irgendwas mit mehr Wiedererkennungswert. Und dann ging es darum, dass Eurogamer ein Forum gemacht hat, und ich habe mich da einfach mal Onkel Jo genannt. Ich dachte so, das klingt doch nett. Denn mein Spitzname war ja Jo, dachte mir so, Onkel Jo, ja, why not?
Also es gibt auch keinen tieferen Grund, es klingt einfach nett.
Ja, ich bin ja jetzt nicht dein Onkel.
Nee, das stimmt allerdings, ja. Aber.
Aber es wurde ein bisschen komisch, als dann meine Freunde im realen Leben ja Kinder bekommen haben und irgendwann dann die angefangen haben, mich Onkel Jo zu nennen. Dachte mir so, das fühlt sich jetzt komisch an. Ja. Aber sonst, in der Influencer-Branche hatte ja auch jeder einen anderen Namen und da war Onkel Jo eigentlich gar nicht mehr so auffällig.
Und jetzt, ich hatte es schon angedeutet, aber das interessiert mich natürlich auch sehr. Hast du denn das Gefühl, wenn du dir das jetzt mal so ein bisschen auch in der Rückschau anschaust, dass der Name Onkel Jo auch irgendwie so ein bisschen eine Persona ist von dir? Also dass zum Beispiel dir Dinge, also du hast ja auch viele Videointerviews zum Beispiel geführt und ich habe mir ein paar Sachen in Vorbereitung angeguckt und es sind Videointerviews dabei aus der Vergangenheit, über 10 Jahre alt teilweise, wo ich davor saß und mir dachte, wow, das ist also auch richtig frech, was er da macht. Also ein Beispiel nur, ich wusste nicht, ob ich schmunzeln oder vom Stuhl fallen soll. Da hast du ein Interview geführt, ich glaube für Until Dawn damals, als das veröffentlicht wurde, haben sie dann als Promoaktion da auch Lena hingestellt, die Sängerin. Und da gibt's ein Video-Interview und sie war erkennbar natürlich dafür da, mit ihrem Namen für dieses Spiel zu werben und so ein paar Fragen halt für Journalisten, Journalistinnen zu beantworten. Und das Interview, das ihr führt, dreht sich vor allem darum, dass du ihr, also es ist so ein bisschen gespielt, aber ich glaube, es dir wirklich ihr nicht abgenommen hast, dass sie tatsächlich auch privat Videospiele spielt und du hast sie dann in so ein Kreuzverhör genommen und hast ständig nachgefragt, auch immer ins Detail gehender, okay, was spielst du denn? Auf welcher Konsole? Wie fandst du das Ende von dem und dem? Also man hat richtig gemerkt, du glaubst dir nicht, dass sie wirklich hier einfach nur spielt. Es kann ja auch wirklich sein, dass sie dafür die Promo-Aktion einfach eingekauft wurde und hast richtig auch über die Grenzen der Höflichkeit hinweg nachgehakt und gefragt und wirklich das Mikro war in ihrem Gesicht so. Und da habe ich mich gefragt, so beim Zuschauen, fiel es ihm womöglich auch einfach leichter, so eine Art Interview zu führen, weil er ja als Onkel Jo da ist quasi mit der Persona oder hat das damit nichts zu tun?
Ach, ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Ja? Also das, ich habe ja als Jo Hesse oder Joachim Hesse genau solche Fragen gestellt.
Ja.
Aber dass du das Interview ansprichst, da kann ich dir auch nochmal sagen, also Lena ist eine saucoole Person und mir tut's im Nachhinein leid, dass ich frech zu ihr war, weil wie du es schon sagst, ja, ich dachte nämlich am Anfang wirklich, ja gut, das ist wieder so eine bezahlte Influencerin, die jetzt quasi nur für ihre Reichweite dieses Spiel zockt. Das war auch nicht Until Dawn, das war irgendwas von Bethesda, glaube ich.
Ja.
Evil Within oder sowas.
Oh ja, Evil Within war es, vielen Dank, genau richtig. Ja.
Und es war vorher schon so, es kommt vielleicht, um es zu erklären, ein bisschen aus dieser Sache raus. Also frech waren wir ja schon immer, bei PC Action. Da haben wir ja Fragen gestellt. Naja, also die waren schon, da muss, also ich, gut, dass ich groß war, ne? Dann hat sich keiner getraut, mich zu hauen. Aber im Nachhinein, es war auch wirklich so, dass oft Entwickler nach dem Interview zu mir kamen und haben gesagt, hier echt nochmal vielen Dank für das Interview. Es war wirklich mal was anderes.
Ja, krass.
Endlich sind mir mal nicht die Füße eingeschlafen, weil ich wurde halt vorher den ganzen Tag gefragt, keine Ahnung, wie viele Autos sind denn im Spiel? Wie heißen denn die Autos? Welche Waffen sind denn da drin? Und nur so Standardkram. Und deine Fragen waren halt einfach mal für mich persönlich auch mal interessant, weil ich überlegen musste, was ich antworte. Und aus der Ecke kam das ein bisschen und vorher, ich weiß noch, es vor diesem Lena-Interview, die letzten Geschichten, da kamen immer solche, zum Beispiel bei dieser berüchtigten Autogrammschlange von Gronkh, ne, da kamen irgendwelche anderen Influencer dann immer zu mir und so, ja, wir wollen jetzt auch mal zu Eric und und die hast du genau gemerkt, die wollen halt einfach nur in Anführungszeichen Fame abgreifen, den geht's halt nie um das Thema an sich, ja. Da kam einmal ein Oliver Pocher vorbei und ich will jetzt nicht zu weit ausholen, es war super unangenehm und dann habe ich halt gedacht, okay, dann ist Lena vielleicht auch weil die kriegt jetzt ja nur Geld dafür, dass sie da ist und dieses Spiel zockt und die hat vielleicht überhaupt keine Ahnung, aber sie hat Ahnung, sie zockt auch selbst, super sympathisch und also die hätte man gar nicht so hart anfragen müssen, weil die kennt sich aus in dem Genre. Also das war eine coole Person.
Ja, das war auch nur, also das soll jetzt gar hier so eine Hauptrolle spielen, aber das war so ein schönes Beispiel, weil man auch in dem Gespräch, finde ich, erkannte, dass du dann realisierst, dass da eben viel mehr dahinter ist, als du gedacht hast und dann auch sich so diese Stimmung verändert in dem Gespräch. Also bei dir, du wirst dann immer wohlwollender, aber sie hat dann keinen Bock mehr. Also ihr habt euch quasi in der Mitte verpasst. Es war
ja. Werden wahrscheinlich keine Freunde mehr.
Ja. Es ist ganz interessant, um vielleicht so zum Ende unseres Gesprächs noch auf deine aktuelle Station zu sprechen zu kommen, dass Influencer ja jetzt immer wieder in unserem Gespräch hier eine Rolle spielten und manchmal auch auf so eine Weise, wo man schon raushört, ja, es ist auch manchmal nervig, mit welchem, ich sag mal, Entitlement sich da manche Influencer, Influencerinnen so durchs öffentliche Leben begeben und mit einer Selbstverständlichkeit so Dinge einfordern. Spannenderweise arbeitest du ja jetzt in einer Influencer-Agentur als Creative Director, Dark Origin heißen die. Kannst du mal erklären, zum einen, weil das kann ich mir selber nicht vorstellen, was du da eigentlich genau machst und dann, wie leicht oder schwer es dir jetzt fällt, mit Influencern tatsächlich zusammenzuarbeiten? Also ist natürlich jetzt klar, du arbeitest da, die gesamte Büromannschaft sitzt wahrscheinlich jetzt vorm Radio und hört genau deine Antwort zu, aber vielleicht erkennen wir doch ein bisschen Wahrheit jetzt gleich in deiner Antwort.
Ja gut, es ist ja keine Influencer-Agentur, es ist ja eine Marketing-Agentur.
Ach Gott, entschuldige, ja.
Und das bedeutet auch, ich muss jetzt nicht Kindergärtner spielen für Influencer. Natürlich habe ich mit Influencern zu tun. Ich bin auch mit dem einen oder anderen befreundet oder treffe den einen oder anderen bei Events. Man sieht sich ja, man kennt sich. Mhm. Und das sind ja auch nur ganz normale Menschen und viele davon sind auch total nett. Ne? Ja. So ist es ja nicht. Und die machen ihren Job. Und was ein paar halt fehlt, ist halt so ein bisschen Demut für das, was sie tun. Mhm. Weil auch wenn du jetzt jahrelang Sachen in den Arsch geblasen bekommst, dann weißt du vielleicht nicht mehr, dass das nicht normal ist. Und das fände ich schon ganz gut, wenn man das nicht vergisst, wo es herkommt und das andere vielleicht noch ganz anderes arbeiten müssen, leisten müssen als man selbst und egal, das ist ja kein leichter Job, der da gemacht wird, ja. Aber dennoch ist es vielleicht einer, der mehr Spaß macht als andere Jobs.
Ja. Und was genau machst du da jetzt eigentlich?
Ich bin aktuell dafür zuständig, zum Beispiel, dass wo wir eben drüber gesprochen haben, über die Gamescom, da gibt es eine Firma namens BASF, das weltgrößte Chemieunternehmen und die haben auch investiert in ein besseres Image, sag ich einfach mal. Ja, also die haben festgestellt, okay, bei uns arbeiten so viele Leute, die auch gerne zocken, die jünger sind, lass uns das mal fördern. Dann haben sie einen Discord-Server gegründet, wo die sich dann verabreden konnten oder auch mal für ein Pokémon Go-Session verabreden können und so weiter. Da sind ein paar hundert Leute drauf und die haben dann durch Gelder, die sie zur Verfügung haben, auch die Möglichkeit gehabt, so Sachen zu sponsern. Ja, zum Beispiel jetzt bei der Gamescom durfte ich den Stand mit konzeptionieren, überlegen, was da auf diesen Stand von denen drauf soll, der auch in der Halle 10-2 zwischen Indie-Arena und Retro-Bereich war. Und da haben wir dann auch ein Livestream-Studio aufgebaut, wo Interviews geführt wurden, wo ein paar Influencer da waren, die sponsern NNO, das ist ein großes League of Legends-Team. Dann gab es da eine Stationen für Indie-Entwickler, die da durch die Möglichkeit hatten, überhaupt auf die Gamescom zu kommen, weil selbst in der Indie-Arena kosten Stand ziemlich viel Geld. Ja. Und wenn du da jetzt allein ein Spiel entwickelst und dann lass es 3.000-4.000 Euro sein, für so einen Messeauftritt bezahlen musst, dann ist das richtig viel Asche. Ja. Und wenn dir dann ein Unternehmen sagt, hey, du kannst mit bei uns an den Stand kommen, ist das schon mal eine super coole Sache. Ne?
Ja.
Also solche Dinge werden da zum Beispiel, haben wir geplant als Marketingagentur.
Ganz neues Skillset, ne? Was da dann von einem so abverlangt wird, auch wenn wir jetzt nur mal so zurückschauen, was du alles in der Vergangenheit schon gemacht hast. Fehlt dir das manchmal, so dieses Arbeiten, weißt du, ne? In der Redaktion, ganz klassisch, Papierberge links und rechts, ja?
Oh, ich würde total gerne mal wieder in der Spieleredaktion arbeiten. Also das wäre schon ein Traum, aber ich glaube, es ist nicht realistisch, dass das passieren wird, einfach weil natürlich die modernen Redaktionen auch nicht mehr so sind wie damals und also vielleicht dann auch nicht mehr so viel Spaß machen. Also jetzt irgendwelche 0815 Clickbait-Artikel für eine Online-Präsenz zu schreiben, das ist jetzt auch kein Traum.
Ja. Ja. Was ist denn ein Traum? Also jetzt mal, wenn man versucht, nochmal bei den realistischen Sachen zu bleiben, was ist denn noch so ein Berg, sage ich mal, den du in Zukunft gerne mal noch hochsteigen wollen würdest?
Ach, da gibt's doch einiges.
Ja?
Also ich bin auch gerade im Überlegen, wie ich's weitermache. Also, ja, so ganz konkret, ein Berg, den ich noch hochsteigen will. Boah, müsste ich jetzt länger nachdenken.
Du, nimm dir alle Zeit. Ich höre währenddessen dem Gewitter in Hamburg zu. Ich habe schon wieder Angst, weil Vodafone in Hamburg hat eine Leidensgeschichte. Mhm. Und wenn das Wetter schlechter wird, habe ich immer Sorge, dass gleich hier so ein Elektroschlag direkt in mein Wohnzimmer reinkommt und sagt, guten Morgen, wir machen kurz den Router kaputt. Lassen Sie sich nicht stören. Aber noch hält die Verbindung.
Also hier in Berlin, wo ich wohne, sind auch ein paar dunkle Wolken am Start. Aber so schlimm wie bei dir klingt es jetzt noch nicht.
Okay.
Aber sieht es noch nicht aus. Nee, aber ich würde tatsächlich, also wie du es eben gesagt hast, in der Redaktion nochmal arbeiten, würde mir total viel Freude machen. Also wenn es dann sich irgendwas auftun würde, würde ich auch ernsthaft drüber nachdenken, genauso wie nochmal direkt am Spiel zu arbeiten.
Mhm.
Das würde mich nochmal reizen. Also ich glaube, durch meine Erfahrungen mit Spielen hätte ich da schon einen gewissen Input, den ich da geben könnte. Ich habe ja auch schon öfters mal Leute für Spiele beraten, was sie da anders, besser oder sonst wie machen können, damit es mehr Spaß macht oder sich besser verkauft. Also in Richtung Spieldesign oder sowas, das würde mir auch nochmal Spaß machen. Ansonsten, ich arbeite jetzt zum Beispiel mit Menschen zusammen, die sich um die internationale Computerspielesammlung kümmern, die aufbauen, und habe mir da in den letzten Wochen ein paar von diesen Spielesammlungen angeschaut, wie sie hier vorhanden sind. Also war in dem USK-Archiv zum Beispiel oder beim Berliner Computerspielemuseum und in Potsdam an der Uni, die haben auch so ein Spielearchiv. Das finde ich schon auch spannend, weil ich bin ja auch privat ein Sammler von Spielen.
Ja?
Ich liebe diese Packung einfach. Ich muss wirklich sagen,
oh,
alte Spielepackungen, alte Module und sowas, das erfreut mein Pixelherz, ja.
Oh, schön. Da muss ich doch direkt nochmal nachfragen, wenn ich darf, wenn du so in deine Sammlung nochmal so quasi, ne, über den Rücken blickst, ist denn da, was würdest du denn da so, wenn ich jetzt bei dir zu Besuch wäre, ne, als Gast, und du hast mir hier so einen Kakao in die Hand gedrückt und sagst, guck mal, ich muss dir nochmal meine Sammlung zeigen.
Ja.
Was wäre denn so ein Herzstück, wo du sagst, das muss ich ihm auf jeden Fall zeigen? Das ist dir wichtig.
Also, am liebsten aktuell mag ich eigentlich meine Mega Drive Spiele. Weil ich finde auch Mega Drive, die haben im Gegensatz zu Nintendo, die ich auch sehr schätze.
Ja.
Aber die sind auch nicht so beliebt wie diese Nintendo Spiele. Ich kann es gar nicht verstehen, weil die Packungen sind einfach viel cooler. Und die waren ja damals in so Plastikhüllen, wo so ein Papiereinleger reinkommt und das Modul und die Anleitung dann in die Packung, und die sind einfach viel haltbarer als diese ganzen Pappschachteln, die ja auch leider Gottes in den 80er, 90er Jahren gerne mal weggeworfen wurden. Und deswegen hast du heute so viel super viele lose NES und Super Nintendo Module, weil die Leute damals die Packungen einfach weggeworfen haben. Ah, es tut mir weh, drüber zu sprechen. Ja, oder weil sie kaputt gegangen sind und so weiter. Also ein paar coole Mega Drive Spiele würde ich dir auf jeden Fall zeigen.
Ich habe nie einen Mega Drive besessen. Ich kenne es nur aus der Ferne, aber das ist so ein Ding, irgendwann, weißt du, kaufe ich mir mal sowas, einen Restbestand, und spiele das mal in Ruhe. Das würde mich mal richtig interessieren.
Kommen immer noch neue dafür
raus.
Ja,
ich weiß, abgefahren. Und
die sind teilweise richtig gut. Also vor 2 Jahren habe ich zum Beispiel, oder es ist jetzt schon 3 her, Demons of Astaborg gespielt.
Wow.
grandioses Spiel und ich musste so lachen, weil ich habe das auf Kickstarter damals unterstützt, weil ich wollte, dass das rauskommt, weil ich die Grafik auch so cool fand und das Spielprinzip. Und dann musste ich so lachen, als ich dann in einem Level über so einen Friedhof gelaufen bin und dann klicke ich auf den Grabstein und dann stand da, hier liegt Onkel Jo, bla bla bla. Ja. Und mit einem Bild von mir und dachte mir so, yes, jetzt bist du auch in einem Megadrive-Spiel drin.
Sehr gut. Man kann das übrigens auch bei Steam, ist natürlich nicht mehr das Gleiche dann, aber man kann es auch bei Steam spielen, aber es gibt's eben auch für die alte Plattform. Cool.
Ja, ich habe sogar ich habe damals noch Livestreams gemacht, ja. Habe ich sogar, glaube ich, ich habe es durchgespielt und hochgeladen auch, ja.
Toll. Ja, also um nochmal zurückzukommen, was du zu den Bergen gesagt hast, es klingt ganz so, wenn ich dich jetzt zum Beispiel in einem Jahr oder in zwei Jahren womöglich nochmal einlade zu OrkiCool trifft wieder, dass du da wieder einen ganzen großen Batzen an spannenden neuen Geschichten zu erzählen hast.
Auf jeden Fall mache ich was anderes, ja.
Ja, sehr gut. Wow, okay, da bin ich gespannt. Also in ein, zwei Jahren kommt die Einladung irgendwo dazwischen und dann hören wir uns hier wieder und dann bin ich ganz gespannt. Aber für den Moment hier sage ich jetzt mal großes Dankeschön, hab das sehr genossen. Ich habe noch nie im ganzen Leben so lange mit dir am Stück gesprochen wie jetzt und ich bereue keine Sekunde.
Ja, vielen Dank für die liebe Einladung und ich freue mich auch, dass wir mal ein bisschen quatschen konnten. Ja. Wir haben ja auch gemeinsame Freunde, den lieben Gregor zum Beispiel.
Ja.
Wir haben uns ja damals hier auch in Berlin schon mal getroffen.
Ja.
Vor
1000 Jahren.
Wie lange ist es jetzt her? Ah, da war ich noch bei Spieletipps, ne?
Also 10 Jahre.
Locker.
Boah.
Nein, wobei, locker ist jetzt übertrieben. Ich bin ja erst 2015 hergezogen. Aber ist schon eine Weile, ne?
Es ist lange her, ja. Aber deswegen schön, dass wir uns beide da zusammengefunden haben. Kein technisches Problem, kein Gewitter konnte uns hindern. Ich freue mich riesig. Du, ich drück dir alle Daumen für die Zukunftspläne von Herzen. Ich hoffe, alles wird so, wie du es dir vorstellst.
Dankeschön.
Und dann frage ich einfach danach, ne? Wie gesagt, in ein, zwei Jahren werde ich fragen, wie ist es denn gelaufen?
Immer gerne dir auch mit deinem Podcast und deinem ganzen Lebensweg weiterhin alles Gute.
Vielen Dank, bis bald.
Tschüss.
Ich danke von Herzen allen, die an der Produktion dieser Folge beteiligt waren, namentlich Joachim Hesse, alias Onkel Jo, Domshot. Vielen Dank.